Vortrag von Dr. Wolfgang Peter vom 30. Oktober 2003 über Michael und die Belebung der Gedächtniskraft.
Liebe Freunde, ich möchte Sie zuallererst erinnern daran, so dass wir uns das ins Bewusstsein rufen, dass unsere anthroposophische Gesellschaft hier 1913 in Österreich heuer das 90-jährige Jubiläum feiert. Also auf 90 Jahre blicken wir zurück und von da aus in die Zukunft hinein. Und wir sind ja sehr eng eben mit dem Michael-Gedanken verbunden, wir sind ja ein Michael-Zweig und wollen uns heute ein bisschen auf eine vielleicht etwas ungewöhnliche Weise beschäftigen mit dem Michael-Impuls. Und ich habe das genannt Michael und die Belebung der Gedächtniskraft als Grundlage für ein neues Geistbewusstsein. Michael und die Gedächtniskraft. Das ist was, was man eigentlich sehr selten miteinander in Verbindung bringt und was vielleicht sogar ein bisschen befremdlich erscheinen kann, weil was liefert uns das Gedächtnis? Im Grunde, so wie wir es heute haben, naja, ein sehr blasses, kraftloses Bild dessen, was einmal geschehen ist, was wir mal erlebt haben. Und wenn ein Mensch also nur in den Erinnerungen lebt und immer der Vergangenheit nachhängt, ist das also sicher nicht als michaelischer Impuls aufzufassen. Also in den blassen Schatten der Vergangenheit zu leben, ist nicht michaelisch. Michaelisch ist ja gerade dieses kraftvoll in die Zukunft blicken, tatkräftig in die Zukunft blicken, nicht beschauend in die Vergangenheit blicken, sondern tatkräftig in die Zukunft schreiten. Das ist eigentlich der Michaelsimpuls, etwas, was unseren Willen herausfordert. Also wie kann denn das zusammengehen, die Gedächtniskraft und der Michael? Das Gedächtnis, eben gerade so, wie wir es heute haben, liefert uns also ein sehr blasses, ein kraftloses Bild der vergangenen äußeren Erlebnisse vor allem. Also dessen, was wir äußerlich in der sinnlichen Welt erlebt haben. Wenn wir uns etwa vorstellen, wir haben die ganze Natur erlebt, also jetzt im Frühling, im Sommer und jetzt geht es in den Herbst hinein. Diese ganze Fülle der Sinneseindrücke, die verblasst in der Erinnerung, ebenso wie jetzt gerade im Herbst die ganze Natur draußen zu verblassen beginnt. Nicht? Weil jetzt zwar noch ein letztes Aufbäumen in der Farbenfülle des Herbstes, aber dann ein Blasswerden der Farben, ein Bleichwerden, ein Schwarzwerden, ein ganz Kargwerden, ein Abstraktwerden der Natur eigentlich, was wir so erleben, wenn wir vom Herbst dann in den Winter langsam hineingehen. Und etwas Ähnliches erleben wir, wenn die lebendige Sinneswahrnehmung zum bloßen Erinnerungsbild abstirbt, könnte man eigentlich sagen. Es ist also in gewisser Weise durchaus bildhaft vergleichbar, die Gedächtnisbildung mit dem Herbstprozess draußen in der Natur. Die Sinneswahrnehmung, die unmittelbare, könnten wir vergleichen so mit dem Frühling, mit dem Sommer, wenn alles in voller Pracht da ist. Die Gedächtnisbildung ist die Zeit sozusagen des Blätterfalls, wo es alles sehr armselig wird im Inneren. Und man muss sich nur mal vorstellen, was das für den Menschen bedeuten würde, wenn er überhaupt auf die ganze Sinneswahrnehmung verzichten müsste und nur mehr rückschauend in der Vergangenheit leben könnte. Also wenn nur die Augen geschlossen wären, sozusagen die Ohren geschlossen wären, die Sinne verschlossen wären und wenn er seelisch nur mehr das erleben könnte, was er in der Erinnerung trägt, dann würde er eigentlich in einer sehr öden Welt im Grunde leben, in einer sehr, sehr blassen Welt, aus der das Leben gewichen ist. In einer Welt, in der er auch nichts mehr verändern kann. Nicht, weil verändern können wir etwas, wo wir in die Zukunft hineingehen, aber in der Vergangenheit können wir nichts mehr ändern. Auch nicht, wenn wir darauf zurückblicken. Wir können uns vielleicht wünschen, ja, hätten wir dieses und jenes anders gemacht, aber es ist eben nicht mehr zu ändern. Also etwas Erstarrtes, Abgestorbenes. Die Seele müsste veröden, wenn sie nur in dieser Schattenwelt der Erinnerungen leben müsste. Jetzt ist aber gerade eines, was Michael von uns fordert, die Erweckung der Seelenkräfte im Inneren, gerade in der Zeit, wo die äußere Natur erstirbt. Also jetzt, wo wir in den Herbst hineingehen, wo das Bewusstsein, das Naturbewusstsein eigentlich immer mehr zurückgeht, fordert Michael von uns, die Seele des Menschen darf da eigentlich diesen Prozess nicht mitmachen. Sie darf diesen Absterbensprozess innerlich nicht mitmachen, sonst würde sie nämlich so veröden, wie wenn wir nur mehr in der Erinnerung leben müssten, in diesem blassen Bild. Michael fordert also tatkräftig, die Seele zu beleben von innen her. Von innen her, weil jetzt von außen, vom Sinnlichen nicht mehr so viele Eindrücke kommen. Die Eindrücke, die von außen kommen, werden jetzt immer schwächer und immer blasser. Und diese Belebung des Seelischen im Inneren, das ist etwas, was insbesondere auch die Gedächtniskraft erfassen muss und erfassen kann, um etwas anderes daraus zu machen, als sie heute ist. Heute ist eben nur ein blasses Bild des äußerlich-sinnlich Erlebten. Sie kann aber etwas anders werden. Und mit dem werden wir uns ein bisschen beschäftigen jetzt. Wie kann man denn die Gedächtniskraft stärken, in diesem michaelischen Sinn stärken? Die Gedächtnisbildung hat eigentlich zwei Aspekte. Der eine Teil davon, der erste Teil ist überhaupt die eigentliche Gedächtnisbildung, dass ich mir das, was ich in der Natur draußen sinnlich erlebe, was ich mit meinem Denken erfasse, dass ich mir das einmal genügend präzise, genügend kräftig einpräge. Das ist sehr unterschiedlich, wie die Menschen sich etwas einprägen. Ich meine, mancher prägt sich die Dinge sehr genau ein anderer geht so traumverloren durch die Welt und sieht eigentlich das Wenigste von dem, was vor seinen Sinnen ist. Also wie wir das ja vorhin schon ganz kurz besprochen haben, wir gehen ja durch die Welt und sehen nur das Wenigste wirklich bewusst. Einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt sehen wir nur bewusst und an den meisten gehen wir eigentlich traumverloren vorbei. Man braucht ja nur versuchen, dann zurückzuschauen, an was kann ich mich erinnern. Einfach auf den Weg etwa, wie ich hierher gegangen bin. An welche Details kann ich mich erinnern? Wenige. Wenige. Ich sehe es im Moment und es ist schon wieder weg. Es ist zumindest für unser Oberbewusstsein schon wieder weg. Also um die Gedächtniskraft zu stärken, müssen wir mal stärken, dieses bewusstere Ergreifen der Sinneswahrnehmung. Bewussteres Ergreifen der Wahrnehmung, bewusster Leben in den Sinnen, viel bewusster als wir es heute tun. Und wir sind zwar in den Sinnen noch relativ am wachsten von allem, aber immer noch nicht wach genug, lange noch nicht wach genug, wir verschlafen das meiste der Welt. Also hier müssten wir wacher werden. Das ist also der eine Teil. Dadurch stärken wir dass wir dem Gedächtnis die Dinge besser einprägen. Das werden wir noch im Detail dann genauer studieren. Das zweite ist aber auch, wir müssen das, was wir uns einmal eingeprägt haben, auch wieder heraufholen können in die Erinnerung. Ich möchte das die Erinnerung nennen, es wieder bewusst als inneres seelisches Bild erleben zu können. Das sind nämlich zwei verschiedene Dinge. Das eine ist das Einprägen, das andere ist das wieder heraufholen. Nicht nur unser Gedächtnis bedeutet ja nicht, dass das, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, ununterbrochen in unserem Bewusstsein gegenwärtig ist. Das ist ja nicht der Fall. Sondern es versinkt irgendwo, sagen wir zunächst, dort schläft es, das heißt, dort wissen wir nichts davon und irgendwann, wenn wir Glück haben, können wir es wieder heraufholen, wir können es wieder erinnern. Das ist nicht immer so leicht, manchmal tun wir uns schwer dabei. Aber das sind zwei Dinge, also das Einprägen und das wieder heraufholen. Schauen wir uns einmal das Einprägen an. Das Einprägen dessen, was wir erleben. Was wir unmittelbar bewusst erleben, also wenn wir zwar mit den Sinnen in die Welt schauen und jetzt wirklich wissen, aha, ich sehe jetzt den Herrn Meier, der ist mir begegnet, ui, der schaut aber halt schlecht aus, was hat er denn? Wenn ich mir das ganz bewusst ansehe, dann ist das Ich dabei, des Menschen. Dann trage ich diese Wahrnehmung im Ich-Bewusstsein. einen viel größeren Teil der Wahrnehmungen tragen wir eben nicht im Ich-Bewusstsein. An denen gehen wir zwar vorbei, wir erleben irgendwas, aber es ist schon wieder weg. Wir fassen es nicht mit dem Ich. Das heißt, es wird nur sehr unterschwellig miterlebt an den 100.000 Dingen, die wir im Leben vorbeigehen. Das heißt dann eben, dass das Ich nicht beteiligt ist, sondern nur der Astralleib beteiligt ist. Also wenn wir es in unserer anthroposophischen Diktion bezeichnen wollen. Der Astralleib ist das, was so, naja, halb unterbewusst immer da ist. Es ist ein Bewusstsein, aber ein so eher traumhaftes Bewusstsein mit dem Astralleib verbunden. Wach sind wir nur dort, wo das Ich dabei ist. Nun prägen sich dem Gedächtnis am besten die Dinge ein, die wir mit dem wachen Ich erleben. Und wach, dass Ich dabei ist. Und wach, dass Ich dabei heißt also bewusst in die Sinneswelt schauen und bewusst auch mit dem wachen Urteilsvermögen dabei sein. Ich muss also erkennen, was ich sehe. Das ist ganz wichtig. Weil im Grunde gehen wir an so vielen Dingen deswegen traumhaft vorbei, weil unser Urteilsvermögen nicht darauf anspricht. Wir erkennen eigentlich gar nicht, was es ist. Wir sehen irgendwas, aber wir registrieren gar nicht, was es ist.
Ist ein Unterschied zwischen Wahrnehmen und dann Erkennen?
Ja, eben. Es ist ein Unterschied. Der Astralleib zum Beispiel nimmt durchaus auch wahr. Wir haben die Sinneseindrücke und wir nehmen etwas wahr, aber wir wissen eigentlich nicht, was es ist. Wenn man sich vorstellen würde, den Extremfall, dass der Mensch also nur wahrnehmend wäre und völlig sich des Denken enthalten würde, dann würde er zwar etwas erleben, aber er hätte keine Ahnung, was er erlebt. Er könnte nichts unterscheiden, er wäre sich überhaupt nicht bewusst, was denn das ist, was er da erlebt. Also in die Situation können wir als Mensch eigentlich gar nicht wirklich kommen, das ist so ein Grenzfall. Wir können näher herankommen oder weniger herankommen. Also ich kann etwa zum Beispiel ganz traumverloren einen Sonnenuntergang beobachten und bin da ganz draußen und denke sehr wenig dabei. Dann bekomme ich irgendwie die ganze Stimmung mit, das spüre ich irgendwo, aber es ist alles nicht so klar. Je mehr ich das Urteilsvermögen mit dabei habe, und Urteilsvermögen heißt eben, ich unterscheide, was ich sehe, umso wacher bin ich bei dem Ganzen und umso mehr prägt es sich dem Gedächtnis ein. Nicht? Weil wenn ich nur so halb traumhaft dabei bin, kann ich nachher sagen, es war wunderschön. Na, erzähl mir doch, wie war das genau? Naja, wunderschön war es, ich war tief beeindruckt. Gerade der Astralleib ist der immer sehr tief beeindruckt wird von den Erlebnissen. Viel mehr als das Ich nimmt das alles dann viel nüchterner. Also es ist schon gut, dass der Astralleib auch dabei ist. Weil dass das Ich dabei ist, schließt ja nicht aus, dass der Astralleib dabei ist. Er ist ja auch immer mit dabei. Und das ist also sogar sehr gut. Am besten ist es eigentlich, wenn wir die Sinneseindrücke so erleben, dass das Ich wach mit dem Urteilsvermögen dabei ist und zugleich sich daran starke Gefühle entzünden. Starke Eindrücke sozusagen erlebt werden. Dann ist Ich und Astralleib eigentlich beides harmonisch beteiligt. Also es ist wichtig, es ist ein Unterschied zwischen dem Wahrnehmen und dem Erkennen. Dem erkennenden Wahrnehmen sozusagen. Also der Grenzfall wäre der, dass wir etwas erleben und gar nichts erkennen. Und den anderen Grenzfall ist, dass wir eigentlich schon ins reine Denken hinüberkommen und uns dann schon von der Sinneswelt wieder lösen würden. Weil dann würden wir nur mehr im Denken leben, in einem rein Inneren erleben. Dann würde also die äußere Wahrnehmung wegfallen. Das sind die zwei möglichen Grenzfälle. Aber in der Praxis ist es immer irgendwo dazwischen.
Ich wollte noch was ja sagen. Das Wahrnehmen ist aber schon ein stärkerer Akt. Es gibt noch etwas vor dem Wahrnehmen. Da sieht man zwar die Dinge,
ja,
aber man sieht sie eigentlich auch nicht.
Nicht.
Das ist aber nicht Wahrnehmen.
Naja, das ist richtig. Ich meine, was wir im Alltag eben als Wahrnehmen bezeichnen, da ist eben immer schon die Urteilsfähigkeit dabei. Da wissen wir schon bis zu einem gewissen Grad, was es ist. Das reine Wahrnehmen wäre genau die Stufe, die du beschreibst. Die reine Wahrnehmung, die reine ohne dass die Erkenntnis dabei ist. Das heißt, ich spüre, es ist etwas da, ich weiß, es ist da, aber ich kann es eigentlich nicht wirklich fassen.
Mir passiert das manchmal.
Ja.
Daher weiß ich das so genau. Weil ich schaue über die Dinge drüber. Sie sind Bilder bei mir, die ich gerne habe. Und die ich also sehr
ja.
schätze. Aber ich schaue sie manchmal an und sehe sie gar nicht.
Ja, nicht. Richtig, ja.
Erst später, ach, da bemerke ich, dass ich sie anschaue.
Und ich schaue.
Ich habe es nicht gleich erkannt.
Richtig, ja. Richtig.
Das ist ja doch auch ein Sehen.
Richtig, das ist es. Das ist eigentlich die reine vom Gedanken befreite Wahrnehmung ist das, wo ich es noch nicht weiß eigentlich, dass ich es sehe. Ich sehe es, aber ich weiß es eigentlich gar nicht, dass ich es sehe. Das wäre eigentlich genau die reine Wahrnehmung. Man kann das erleben oft auch, wenn man in die Natur irgendwo schaut und gar nichts Besonderes erwartet und dann taucht irgendwas auf und man weiß noch gar nicht, was das ist. Ah, und dann sieht man, Jesus, das ist ein Haserl, was da durchhoppelt. So der Moment, bis das Erkennen einsetzt, da lebe ich eigentlich so zumindest an der Grenze dieser ganz reinen Wahrnehmung. Die reine Wahrnehmung ist nämlich genau das, was im Grunde nämlich durch unseren Astralleib fließt, was also eigentlich so mehr oder minder unterbewusst oder traumbewusst nur durch unsere Seele fließt. Da ist das Ich noch nicht wach dabei, hat es noch nicht ergriffen. Und dieser Astralleib sieht ja überhaupt viel, 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 viel mehr, als wir überhaupt bewusst sehen können. Der Astralleib zum Beispiel ist der, der auch bei einem Film etwas sieht, dass das aus einzelnen Bildchen zusammengesetzt ist. Wir sehen das gar nicht. Unser Wachbewusstsein ist noch viel zu klein, als dass es diese schnell aufeinanderfolgenden Bilder trennen könnte und nebeneinander kurzzeitig wenigstens festhalten könnte. Das flimmert für uns alles zusammen, das Ich ist noch nicht stark genug. Der Astralleib erlebt jedes einzelne Bild und erlebt, dass es ein starres Bild ist. Er erlebt auch, wenn man dann, weiß ich nicht, irgendein Werbefoto vielleicht einblendet, so sowas gab es ja, solche Versuche, und es ist jetzt verboten in der Werbung schon lange, aber in Amerika hat man das vor vielen, vielen Jahren durchaus ausprobiert, man hat dann, weiß ich nicht, dann Coca-Cola oder irgend sowas eingeblendet, mitten in den Film, bewusst hat das kein Mensch gesehen. Und nachher sind es dann alle Coca-Cola kaufen gegangen, weil sich das animiert hat. Einfach, weil der Astralleib ist ja zugleich der Begierdenleib, der sagt, ach, Coca-Cola, das muss ich haben. Das ist da so verführerisch dargestellt auf dem Foto, das muss was Tolles sein, das will ich haben. Und der Astralleib treibt uns dann dorthin. Und das Ich ist eben überhaupt nicht dabei und kann gar nicht wirklich eingreifen. Wir wissen gar nicht, warum wir plötzlich einen Gust auf Coca-Cola oder irgend so ein Zeug haben. Also der Astralleib sieht viel, viel, viel mehr. Der Astralleib sieht, weiß ich nicht, beim Fernsehschirm die einzelnen Farbpunktchen, sieht, erlebt dadurch natürlich das totale Chaos. Er sieht eigentlich überhaupt nicht ein vernünftiges Bild, sondern sieht nur Lichtblitze irgendwelche. Und das bringt ihn natürlich unheimlich durcheinander. Also das sind alles Dinge, die eigentlich in der ganz reinen Wahrnehmung wird ununterbrochen aufnehmen. Und uns aber nicht dessen bewusst werden. Das wird natürlich ein weiter Weg sein, bis das Ich dort ist, dass es so wach dabei ist, dass es das auch sehen kann. Und dann es auch verweigern kann. Dann würde es viel besser damit fertig werden. Nämlich gerade das, was wir so unterbewusst aufnehmen, das werden wir uns auch noch genauer anschauen müssen, gerade das ist am allerschädlichsten oder kann am allerschädlichsten sein, wenn es etwas Unharmonisches ist. Es kann was Heilsames, was Gutes sein, wenn es eben harmonische Eindrücke sind, etwa wenn ich durch die Natur gehe und die Eindrücke erlebe und auch ohne, dass ich alles bewusst sehe, wirkt es trotzdem sehr reich auf die Seele. Mit dieser halb unterbewussten Wahrnehmung, die der Astralleib hat. Das wirkt gesundend auf die Seele. Aber all das, was wir heute so in der modernen Stadtwelt meistens um uns haben, das wirkt sehr ungesundend und zerrüttend auf die Seele. Das heißt also schon, von daher ist es wichtig, dass wir immer mehr ausdehnen den Bereich der bewussten Wahrnehmung. Also dass das Ich auch dabei ist. Dieser Bereich sollte immer, immer größer werden. Und dadurch schaffen wir auch zugleich etwas für das Gedächtnis, weil das sind die Dinge, die sich dann dem Gedächtnis viel besser einprägen. Viel besser jedenfalls so einprägen, dass wir es nachher auch wieder heraufholen können. Also die Eindrücke, die Sinneseindrücke und die Gedanken, die sich daran anknüpfen, die leben zunächst einmal im Ich, beziehungsweise halb unterbewusst im Astralleib, da leben sie zunächst einmal. Aber da bleiben sie nicht lange. Da bleiben sie oft nur ganz kurze Zeit, längstens ein paar Tage, dass sie noch herumgeistern im Astralleib vielleicht. Aber dann prägen sie sich, wie sie, glaube ich, wissen, dem Ätherleib ein, also unseren Lebenskräften. Es geht also vom Bewusstsein jetzt weg in den Bereich der Lebenskräfte, in die ätherischen Kräfte hinein. Die Lebenskräfte sind ja etwas, in dem wir zunächst kein waches Bewusstsein haben. Wir spüren nicht, was unsere Verdauung da alles tut. Ja, höchstens, wenn wir mal eine Magenverstimmung haben, wenn es nicht funktioniert, dann spüren wir es schon, aber normalerweise, was da alles an Lebensprozessen in uns passiert, das verschlafen wir. Wir haben also in den Lebenskräften eigentlich dasselbe Bewusstsein wie in der Nacht, wenn wir tief schlafen. Und dort hinein gehen jetzt die ganzen Eindrücke, die wir während des Tages gewonnen haben. Die gehen hinein. Und wichtig für die Gedächtnisbildung ist ja auch immer wieder das über den Erlebnissen schlafen. Also so in der Regel nach 2 bis 3 Tagen, also wenn man so 2 oder 3 Mal darüber geschlafen hat, je nachdem, dann sitzt etwas im Gedächtnis, beispielsweise wenn man irgendeinen Text auswendig lernen will. Also ihr kennt es sehr gut, weil wir müssen ja für Texte auswendig lernen fürs Theater, sitzen tut das höchstens am 3. Tag. Vorher geht es immer so mit Krampf, irgendwie geht es schon, aber so richtig sitzen tut er nach 3 Tagen, wenn er in den Ätherleib eingeprägt ist. Ich meine, auch noch nicht immer hundertprozentig, aber auf jeden Fall besser. Das Gedächtnis sitzt eigentlich im Ätherleib. Das ist der eigentliche Träger des Gedächtnisses, der Ätherleib. Die unmittelbaren Wahrnehmungen leben im Ich und im Astralleib, aber das Gedächtnis lebt im Ätherleib, also in den Lebenskräften. Und das heißt, wir müssen für eine gute Gedächtnisbildung dafür sorgen, dass das, was wir erleben, auch wirklich gründlich hineingearbeitet wird in den Ätherleib. Das kann nämlich sehr unterschiedlich passieren, wie gut oder wie schlecht das dem Ätherleib eingeprägt wird. Na, zum Beispiel kann man sehr gut verhindern, dass es gut dem Ätherleib eingeprägt wird, wenn man krampfhaft versucht, also etwa wenn man für eine Prüfung lernt, das Erlernte ununterbrochen im Bewusstsein zu halten. Nur ja nichts hinuntersinken lassen, weil gleich wieder nachschauen, wie war das? Und sofort wieder nachschauen, es immer im Oberbewusstsein halten. Dann macht man nämlich nichts anderes, dass man es immer versucht, im Bereich des Ich-Bewusstseins, maximal des Astralbewusstseins zu halten und es nicht wirklich hinunterlässt. Der Erfolg davon ist, dass man vielleicht es schafft, bis zur Prüfung durchzuhalten, indem ich das da immer rotieren lasse im Ich und Astralleib, aber nach der Prüfung, wenn ich loslasse, ist alles weg. Gott sei Dank, eh meistens Gott sei Dank. Es ist eh nicht wert, dass man es länger meistens herumträgt. Also zumindest dieses ganze abstrakte Zeug ist ja nicht, zum Glück machen wir das ja in der Waldorfschule ein bisschen anders, die Dinge. Aber dieses abstrakte, also einen Inhalt auswendig lernen, zu dem man überhaupt keinen lebendigen Bezug hat, das ist eigentlich was völlig Sinnloses. Und da ist es schon gut so, dass wir es nicht ganz in die Tiefe versenken. Das wäre sogar sehr schädlich. Wieso wäre es schädlich? Weil es eigentlich etwas Totes in den Bereich der Lebenskräfte hineinträgt. Nicht? Wenn wir sagen, der Ätherleib, also die Lebenskräfte sind der Träger des Gedächtnisses, ja, das heißt, wenn ich was Abstraktes, ganz totes Wissen auswendig lerne und es da hinunter trage, dann trage ich den Tod da hinunter. No, es ist nicht gleich der sofortige Tod, man wird nicht sofort daran sterben, aber es ist immerhin ein kleiner Anstoß dazu, den Organismus weniger lebendig zu machen, als er vorher war. Und das sind Dinge, die dann oft in später, viel späteren Jahren herauskommen. Oder Steiner sagt das ja sehr deutlich als Richtlinie auch für die Waldorfpädagogik. Wenn man die Kinder überfüttert mit abstrakten Sachen, dann kommt es im Alter in sklerotischen Erscheinungen heraus. Das heißt, der Ätherleib ist dann in späteren Jahren im Alter einfach nicht mehr geschmeidig genug, um den Organismus lebendig, halbwegs lebendig zu halten. Er verkalkt sozusagen, wie man so schön sagt. Er wird steif und fest. Er wird genauso abstrakt wie dieses Wissen, was man sich ursprünglich einmal angeeignet hat. Das sind Dinge, die also sehr viel mehr Rolle spielen, als man glaubt. Gerade weil wir heute so stark erzogen werden mit abstraktem Zeug, dann hat man dann oft bei alten Menschen eben diese Erscheinungen wie Alzheimer-Krankheit und dergleichen. Natürlich kommen dann äußere Faktoren dazu, aber da sind die eigentlichen Ursachen. Also da könnte man sehr viel durch die Erziehung, durch die Schule und so weiter verhindern, dass das passiert. Da erlebt man ja dann auch sehr oft, dass gerade bei diesen Menschen, die so viel Abstraktes aufgenommen haben und die jetzt diese Alzheimer-Erscheinungen, Ähnliches zeigen im Alter, dass die auch kein unmittelbares Gegenwartsgedächtnis mehr bilden können. Weil der Ätherleib gar nicht mehr fähig ist, das. Es kommt eigentlich dann hauptsächlich das nämlich heraus, was meistens das, was sie in ganz früher Kindheit erlebt haben. Das kommt am meisten heraus, wo das noch am wenigsten verdorben war. Da lebt noch etwas in den Ätherkräften drinnen und die Menschen leben dann ganz in dieser Vergangenheit eigentlich. Blicken auf das zurück, weil das als einziges noch lebendig herauskommt. Vielleicht dann noch ein paar Erlebnisse irgendwo, aber je später es heraufgeht, das kommt nicht mehr herauf. Und gegenwärtig können sie sich überhaupt nichts mehr merken. Sie vergessen, wenn sie sich umgedreht haben, vergessen sie schon, was sie gesehen haben. Weil der Ätherleib ganz steif geworden ist. Und so wirken ganz besonders die abstrakten Gedanken, aber in diese Richtung wirkt natürlich auch das, wenn die Wahrnehmung relativ abstrakt wird, wie es etwa heute in unserer Großstadt ist, schauen Sie sich die Architektur etwa an, die so zweiglatt, zweiverkehrt ist. Alles senkrechte, waagerechte aus, ein Kastel wie das andere. Das ist etwas, was die Lebendigkeit des Ätherleibes unheimlich beeinträchtigt. Also das heißt, wir tun etwas für die Gesundheit, wenn wir dem Gedächtnis etwas sehr Lebendiges einprägen. Das ist nämlich jetzt das Gegenmittel sozusagen, oder das wäre der Ausgleich. Ich präge dem Gedächtnis etwas Lebendiges ein. Also etwa, wenn ich ein Gedichtel auswendig lerne und das aber sehr lebendig gestaltet auswendig lerne, aus dem Rhythmus heraus und mit voller Begeisterung da drinnen lebe und das den Kindern einpräge und helfe, dass sie sich das einprägen. Das ist etwas, was fürs spätere Leben, fürs Alter besonders, etwas sehr, sehr Förderliches ist, was sie eigentlich dann noch sozusagen zumindest innerlich jung erhält. Denn wohin geht also unsere Erlebnisse? Sie gehen in die Lebenskräfte und sie gehen besonders in die Lebenskräfte, die mit unserem unteren Organismus verbunden sind. Also aus dem Kopfbereich, wo wir zunächst die Wahrnehmung erleben, mit den Sinnen und so, da sind wir da oben, geht es jetzt hinunter in den Stoffwechselorganismus eigentlich. Dort sitzt in Wahrheit das Gedächtnis. Gedächtnis sitzt nicht da. Gedächtnis sitzt vielmehr im Magen und in der Leber und in den Gedärmen und in der Milz und weiß Gott wo, ja bis in die Gliedmaßentätigkeit hinein, dort sitzt es viel mehr, als dass es da oben im Gehirn sitzt. Wir müssen es nur dann später, um es zu erinnern, wieder bis da heraufheben, wo das Ich-Bewusstsein am deutlichsten ist. Aber leben tut das Gedächtnis eigentlich da unten. Oder Steiner sagt das sehr deutlich, die Kräfte, die bei der Gedächtnisbildung in Frage kommen, sind genau dieselben, mit denen wir die Nahrung verdauen. Wir verdauen also die Sinneswahrnehmungen und wir verdauen unsere Gedanken im Grunde mit genau denselben Kräften, mit denen wir auch die Nahrung verdauen. Nichts anderes ist es eigentlich. Daher auch ein gewisser Zusammenhang, wenn man etwa, angenommen bei Kindern, also in der Schule muss man auf das aufpassen, wenn man ihr Gedächtnis zu sehr belastet, dann kann das sehr leicht Auswirkungen bis in die Verdauung hinein haben. Es hängt nämlich zusammen. Ich kann also sozusagen entweder Erlebnisse verdauen oder ich kann Nahrungsmittel verdauen. Da muss ich ein gewisses Gleichgewicht finden. Wenn ich zu viel da hineinstopfen will, dann kommt die physische Verdauung der Nahrungsmittel durcheinander. Umgekehrt, wenn ein Mensch also nur ganz in diesen Verdauungskräften des physischen, stofflichen lebt, dann wird er sehr schlechtes Gedächtnis haben. Es hängt also auch damit zusammen. Also ich kann das Gedächtnis auch dumpf machen, indem ich den ganzen Organismus zu sehr damit beschäftige, immer Nahrungsmittel zu verdauen. Wenn ich immer was reinstopfe, wird das schwierig sein. Also Kinder zum Beispiel, die ununterbrochen irgendwelche Naschereien schlucken müssen, werden beim Gedächtnis gewisse Schwierigkeiten entwickeln. Also die Gefahr besteht auf jeden Fall. Weil es also wirklich ganz genau dieselben Kräfte sind. Und es passiert ja wirklich eine Verdauung hier unten, auch dessen, was wir wahrnehmen. Denn der Sinn des Gedächtnisses ist ursprünglich ja eigentlich gar nicht, dass ich jetzt ein genaues Bild dessen, was einmal war, wieder heraufholen kann. Um das ging es zunächst gar nicht. Das ist erst ein späteres Ergebnis. Das erste Ergebnis ist eigentlich, dass aus den Erlebnissen, die wir machen, auf dem Weg durch die Verdauungskräfte hier unten etwas anderes daraus wird. Sie werden umgewandelt. Sie verwandeln sich, diese Kräfte. Und zwar, wozu verwandeln sie sich? Nur wenn Sie denken, Sie haben eine ganze Menge Erlebnisse durchgemacht, etwa wie Sie schreiben gelernt haben. Sie haben in der Schule schreiben gelernt und dann haben Sie eine ganze Menge Erlebnisse durchgemacht. Die ganzen Buchstaben sind Sie durchgegangen, dann ist das nicht gegangen, dann hat man mit der Tinte einen Batzen ins Heft gemacht. Alles Mögliche ist passiert und mühsam war es und manchmal war man vielleicht zornig dabei oder enttäuscht, weil es nicht schön war. Und irgendwann haben wir schreiben gelernt und jetzt können wir es. Und die ganzen einzelnen Erlebnisse sind eigentlich vergessen, ganz in die Tiefe vergessen. Aber eine Fähigkeit, eine selbstverständliche Fähigkeit ist daraus entstanden, die wir eigentlich ja fast von selber ausführen können. Wir brauchen gar nicht mehr viel nachzudenken, um schreiben zu können. Wir müssen nicht bei jedem Buchstaben überlegen, ja, wie geht denn der? Das geht ganz von selbst. Ja, warum geht es ganz von selbst? Weil es unmittelbar aus diesen Ätherkräften herauskommt. Unmittelbar, da ist es nämlich zu einer Fähigkeit geworden. Also der Sinn dieses Weges vom bewussten Erleben hinunter in die unbewussten Ätherkräfte ist eigentlich, dass wir uns Fähigkeiten erwerben. Nicht, weil wir würden sehr schlecht schreiben können, wenn wir immer bei jedem Buchstaben ganz bewusst dabei sein müssten. Ist zumindest sehr schwierig. Oder etwa Radfahren. Wenn man da mal Radfahren gelernt, ist vielleicht ein paar Mal auf die Nase gefallen, alles Mögliche. Das ist vorbei, irgendwann kann man es ganz von selber. Man muss überhaupt nicht mehr nachdenken, wie tue ich das. Im Gegenteil, meistens ist sogar, wenn ich anfange nachzudenken, was tue ich denn jetzt eigentlich da dabei, dann vor lauter Nachdenken liegt mir erst recht auf der Nase. Also es ist schon ganz gut, wenn es selbstverständlich passiert. Der Ätherleib ist also eigentlich der Träger unserer Fähigkeiten. Solange ich etwas nur im Ich und im Astralleib habe, ist es noch keine Fähigkeit. Da habe ich es einmal so als Wissen, als Erlebnis. Ich weiß ungefähr, wie das funktionieren soll, aber dass es selbstverständlich lebendig funktioniert, dazu muss es in den Ätherleib. Und das sind eigentlich dieselben Kräfte, die wir bei der Gedächtnisbildung verwenden. Es prägen sich ja allerdings nicht nur diese Dinge ein. Es prägen sich nicht nur die Dinge ein, auch mit dem, wo wir mit dem Ich wach dabei sind, sondern eben, wie wir gesagt haben, auch das, was der Astralleib erlebt, mehr unterbewusst erlebt. Es prägt sich namentlich alles das ein, was die Menschen oft an, sagen wir mal, traumatischen Erlebnissen durchmachen. Also wenn sie einmal irgendetwas ganz Entsetzliches erlebt haben, ohne ganz bewusst wach mit dem Ich dabei zu sein, was in so einer Situation ja meistens nicht der Fall ist. Wenn man also, weiß ich nicht, einmal einen schrecklichen Unfall gehabt hat oder mittendrin war, kommt man gar nicht zum Nachdenken, aber es ist ein Schock einmal entstanden. Und das prägt sich sehr tief auch dem Ätherleib ein. Wenn man als Kind also etwa unglückliche Dinge erlebt hat, schlecht behandelt worden ist als Kind oder eben auch all die Dinge, die man in der Schule erleben kann, oft an positiven oder auch an negativen. Und dass man sich später gar nicht mehr erinnert, aber es sitzt sehr tief drinnen im Ätherleib und es wird dort auch zu einer Art bleibenden Gewohnheit, die aber jetzt keine Fähigkeit bedeutet, sondern eben ein Hemmnis, eine Unfähigkeit bedeutet. Also alles, was unharmonische Erlebnisse sind, alles, was den Astralleib durcheinander beutelt, was ihn zerrüttet, von dem ist immer die Gefahr, dass er dem Ätherleib jetzt Unfähigkeiten anzüchtet, wenn das hinuntergeht. Und die Gefahr ist eben umso größer, wenn das wache Ich nicht dabei war. Wir sagen ja oft, wenn wir davon sprechen, naja, wir nehmen uns ein Erlebnis zu Herzen oder es nagt dann sogar an unserem Herzen. Das heißt, es geht bis in den Organismus herunter. Es kann bis zu organischen Schädigungen führen. Es geht uns was an die Nieren oder es ist uns eine Laus über die Leber gelaufen und so weiter. Alle diese Dinge. Das hängt also damit zusammen, dass die Erlebnisse bis hineingehen in die Lebenskräfte, die diese Organe versorgen und dort langsam irgendwelche Irritationen erzeugen können, was bis zu wirklichen physischen Krankheiten führen kann, also wirklich physischen Schädigungen. In Wahrheit ist das eine der wesentlichsten Ursachen für unsere Krankheiten. Die liegen also hauptsächlich in ihrer Wurzel an ursprünglich seelischen Erlebnissen, die aber jetzt da hinuntergehen und dort ihr Unwesen treiben. Ihr Unwesen treiben dort so lange, bis es einem irgendwie gelingt, diese Dinge in der Erinnerung wieder heraufzuheben. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, vom Seelischen her da etwas zu tun, dass man diese Dinge, die jetzt ganz im Unterbewussten versunken sind, wieder heraufholt in das Erlebnis. Das ist, obwohl in der ganzen tiefen Psychologie sehr viel Mist drinnen ist, aber das ist ein wahrer Gedanke daran, dass die Dinge, die sehr tief verdrängt ins Untere sind, dass die dort ihr Unwesen treiben und dass man sie nur kurieren kann, wenn man sie ins Bewusstsein wieder hebt und mit klarem, wachen, urteilendem Ich sich das anschauen kann und dann sie mit diesem wachen Urteil wieder sozusagen versinken lässt. Dann sind sie nämlich anders im Organismus. Das Interessante ist nämlich beim Erinnerungsvorgang das, dass all das, was unseren Ätherkräften, also unseren Lebenskräften überantwortet wurde, was da unten jetzt lebt, wird beim Erinnerungsvorgang heraufgehoben. Das heißt, es wird wirklich aus den Ätherkräften da unten heraufgezogen, geht aus den Ätherkräften eigentlich mehr oder minder ganz weg und lebt jetzt eine Zeit lang wieder im Astralleib bzw. im Ich und versinkt dann wieder hinunter. Das ist was sehr Interessantes. Es ist nicht so, dass also, was wir uns mit dem Gedächtnis eingeprägt haben, sozusagen, dass das einfach unten bleibt, sondern wenn wir es erinnern, holen wir es herauf und lassen es aber dann natürlich wieder versinken. Es sinkt dann selber wieder hinunter, sodass wir es später wieder erinnern können. Aber in dem Moment, wo wir es erinnern, kommt es eigentlich herauf. Wird es eigentlich sozusagen aus den Ätherkräften da unten mehr oder minder ausgelöscht. Und daher ist da gerade die Chance, eben solche Hemmnisse, die sehr tief dem Ätherleib eingeprägt sind, zu bearbeiten. Und sie in einer anderen Form, als sie ursprünglich drinnen waren, nämlich in einer harmonischeren, gesünderen Form, wieder hinuntersinken zu lassen. Das ist die Wirkung davon. wenn man sich die Dinge bewusst macht.
Daher gibt Rudolf Steiner immer wieder Übungen auch an, wie man diesen Ätherleib erziehen kann. Etwa eine Übung, die er manchmal sagt, ist, im späteren Leben sich die Handschrift neu erwerben. Ganz bewusst eine neue Handschrift lernen. Also mal hingehen, üben, jetzt denke ich mal, ich will eine ganz andere Handschrift haben. Das ist gar nicht so einfach. Weil das sitzt so tief in unserer Gewohnheit da drinnen, wir schreiben halt so, wie wir das irgendwie seit Jahren tun und es ist sehr schwer, plötzlich anders zu schreiben. Ja, es gibt da diese Regel sogar, man kann ruhig auch einmal andere Schriften nachmachen, also die Handschrift anderer Menschen. Man muss sie ja nicht gleich zu schlimmen Zwecken als Fälscher oder so gebrauchen. Aber mal versuchen, eine völlig andere Schrift nachzuahmen. Das ist unheimlich gesundend für den Ätherleib. Wenn man dadurch einfach diese Kräfte, die ganz unbewusst drinnen sitzen, jetzt mit dem Bewusstsein neu bearbeitet, weil das sind ja ganz verwandte Kräfte. Das Schreiben, es ist eben die Tätigkeit des Schreibens, diese Kräfte bearbeiten wir dadurch. Und wir machen sie uns dadurch eigentlich bewusst zu eigen. Haben sie dadurch erst bewusst in der Hand. Ist das eine Arbeit an dem Ätherleib? Und alles, was bewusste Arbeit an dem Ätherleib ist, wirkt gesundend. Wirkt unheimlich gesundend. Also auch bis ins Physische hinein gesundend. Wirkt natürlich dann auch fördernd für die Gedächtnisbildung, ist auch klar. Alles, was den Ätherleib gesünder macht, bringt sofort eine bessere Gedächtnisbildung mit sich. Weil der Ätherleib der Menschen in alter Zeit viel, viel gesünder war als unserer, hatten die Menschen in alten Zeiten ein viel, viel besseres Gedächtnis als wir. Zwar kein Gedächtnis für abstrakte Dinge, das nicht, also unsere abstrakten Dinge, die wir in der Schule lernen, hätten sie sich nicht merken können, das wäre überhaupt nichts für sie gewesen, aber die Erlebnisse waren unheimlich lebendig. Wenn Sie denken, was Rudolf Steiner immer wieder schildert, der Mensch der atlantischen Zeit, also der Eiszeitperiode, der Voreiszeit, die alten Steinzeitmenschen sozusagen, wie man es äußerlich nennt, die hatten ein Gedächtnis, das unglaublich war. Das unglaublich war und das Unglaublichste daran war, dass es sogar weiter reichte als ihre individuellen Erfahrungen. Es reichte eigentlich die ganze Generationenreihe hinauf. Weil die Ätherkräfte eigentlich durchgehen durch die Generationenreihe. Und das heißt, es konnte sich der einzelne Mensch an die Erlebnisse seiner Vorfahren, seiner Ahnen erinnern. Das ist erst eine Erfindung sozusagen der heutigen Zeit, schon einer etwas längeren Zeit, dass das Gedächtnis nur auf das Erleben des einzelnen Menschen in diesem Leben beschränkt ist. Das war damals nicht. Die Erlebnisse gingen die Ahnenreihe hinauf und in sehr lebendiger Form. Das ist ja das, warum in der Bibel oft gesprochen wird, etwa, was weiß ich, von Methusalem und der wurde 900 Jahre oder was alt. Ja, wie kann denn das zugehen? Naja, das war das Bewusstsein durch die Ahnenreihe. Man hat sich nicht so als Individuum gefühlt. Methusalem war eigentlich nicht das Individuum, sondern das war dieser Stamm. Dieser Stamm Methusalem eigentlich, diese kleine Gruppe, die durch ein gemeinsames Gedächtnis verbunden war und die eigentlich als Ganzes zu sich so ich gesagt hat, wie wir heute zu uns ich sagen als einzelner Mensch, so war es die ganze Gruppe, die zu sich ich eigentlich sagte und die ein gemeinsames Gedächtnis verbunden hat. So weit reichte das damals. Heute kann man so etwas nur erreichen durch entsprechende geistige Schulung. Also wenn dann etwa ein Rudolf Steiner zurückblickt, eben etwa auch in die atlantische Zeit oder in noch weitere Zeiten zurückblickt, also sein Gedächtnis sozusagen bis dorthin reicht, dann heißt das eben, dass da eine ganz, ganz starke geistige Schulung des Ätherleibes vorhanden ist. Des Ätherleibes, der ist also ganz stark geschult. Dann kann ich zurückblicken. Also dieses ganz starke Gedächtnis der alten Menschen, das ist dahingeschwunden, ist längst dahingeschwunden und die Entwicklung würde so weitergehen, wenn nichts anderes passiert, dass die Gedächtnisfähigkeit der Menschen einfach irgendwann aufhört. Wir sind eh schon so am letzten Zipfel irgendwo und wenn es noch weitergeht, dann würden die Menschen das Gedächtnis verlieren, damit aber auch, was würden sie noch verlieren? Auch das Bewusstsein für ihr eigenes Ich. Weil sie können sich das Ich-Bewusstsein eigentlich nicht vorstellen, ohne auch mit dem Gedächtnis verbunden zu sein. Wenn wir jetzt nicht mehr wissen würden, wer wir vor einer Minute waren, dann schaut es mit dem Ich irgendwie sehr schwierig aus.
In vielen Abstraktionen hängt jetzt ein Blatt.
Ja.
Sprechen wir über das Gedächtnis.
Ja, ja.
Also eine Aufforderung.
Ja, ja.
Das ist nicht das Gedächtnistraining, was man sonst normalerweise macht. Das ist was anderes.
Ja.
Und das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass man die Alzheimer vielleicht
hintanhalten kann. Ja, ja.
Wenn man das richtig.
Wenn man das richtig schult, ja, wenn man das richtig trainiert, ganz richtig, ja, ja.
Das hängt jetzt überall.
Ganz richtig, ja, ja. Also es nimmt rapide zu, dieser Verfall des Gedächtnisses, das nimmt ganz rapide zu. Und das ist kein Wunder, also das gerade unsere heutige sogenannte Informationsgesellschaft, also wo alles elektronisch gespeichert und verwaltet wird, trägt das Ihrige dazu bei, dass das Gedächtnis zerstört wird. Ich meine, heute in Zeit der Handys oder so, na wer merkt sich noch Telefonnummern? Man drückt drauf und hat sie im Telefonbuch. Jetzt sage ich nicht, dass das Merken von Telefonnummern unbedingt glücklich machend ist, aber es ist nur ein Symptom davon. Es wird immer mehr uns weggenommen, eigentlich die Notwendigkeit, das Gedächtnis zu bilden. Wir drücken aufs Knopferl und rufen es ab und sehen es jetzt im Moment. Das heißt, da lebt es im Ich und im Astralleib vielleicht ein bisschen noch, aber der Ätherleib, der kriegt nichts mehr mit davon, dem wird nichts eingeprägt. Und dadurch nimmt aber der Ätherleib, verliert erstens die Gedächtniskräfte und er verliert auch überhaupt die Gesundheitskräfte. Das kommt überhaupt noch dazu. Es ist also nicht nur das Gedächtnis, was wir verlieren, sondern er wird eigentlich überhaupt immer unlebendiger. Das ist also etwas, was den Menschen immer mehr mumifiziert im Grunde. Und ich habe Ihnen schon einmal gesagt, das interessante Phänomen ist ja, wenn die Lebenskräfte beeinträchtigt werden, heißt das nicht unbedingt, dass die Menschen deswegen früher sterben. Weil der Lebensprozess jetzt so träge und langsam läuft, dehnt er sich in Wahrheit nämlich auf eine längere Spanne aus. Die Menschen leben also in der äußerlichen Zeit länger, werden älter, aber sie leben eigentlich gar nicht so richtig während dieses Lebens, sondern sie, naja, vegetieren dann über große Strecken, eigentlich mehr oder minder dahin. Und das oft, wenn ich mal junge Menschen anschaue, habe ich auch das Gefühl, die gehen eigentlich also ganz, ganz müde durch die Welt. Ich meine, hier und da ist einmal der Astralleib, der vielleicht hier irgendwo aufschaukelt, aber das ist es auch nicht. Aber so die richtige, frische Lebendigkeit fehlt sehr vielen Menschen. Sie sind also ganz vertrocknet eigentlich, in Wahrheit. Das sind Dinge, die zusammenhängen. Das ist frisch ein bisschen, ja. Ja, ja, in den Räumen wird es besonders schnell frisch. Ja, also aus diesem.
Ich würde noch sagen, im Süden ist es besser. Mit der Lebenskraft.
Ja, ja, es ist richtig. Ja, ja, es ist richtig. Hängt durchaus auch damit zusammen. Also das ist ein Prozess, der in unseren Breiten und gegen den Norden zu hin stärker wird. Es ist das Ganze halt so also eine zweischneidige Sache. Damit die Menschen überhaupt. Damit die Menschen überhaupt wach bewusst werden konnten, war einerseits nötig, dass die Lebenskräfte zurückgedrängt werden. Weil reine Lebenskräfte, rein aus den Lebenskräften heraus zu leben, zu tätig zu sein, heißt eigentlich praktisch unbewusst tätig zu sein. Im Ätherleib schlafen wir. Also wenn die Lebenskräfte überwuchern, wenn wir alles nur gewohnheitsmäßig täten, dann wird man alles verschlafen. Also wenn man sich einen Menschen vorstellt, der alles nur gewohnheitsmäßig macht, der ist zwar vielleicht unheimlich tätig und lebendig und agil, aber bewusst kriegt er nichts mit davon. Er verschläft eigentlich alles, obwohl er tätig ist. Damit das Bewusstsein wacher wird, muss das Leben zurückgedrängt werden. Und das war eigentlich der Prozess, der sich also bis in unsere heutige Zeit erstreckt hat. Und es ist immer das Wacherwerden Hand in Hand gegangen mit einem Zurückdrängen der Lebenskräfte. Mit einem Zurückdrängen des Gedächtnisses auch damit Hand in Hand gehend. Aber dafür wach zumindest für den Augenblick zu sein. Also, dass wir wach in die Welt schauen können, jetzt hier, und erkennen, das ist das und das ist das, das verdanken wir eigentlich dem, dass das Gedächtnis auf der anderen Seite zurückgegangen ist. Der Atlantier hatte ein ungeheures Gedächtnis, in dem er in Bildern also die Vergangenheit erlebt hat, aber er hat eigentlich nie so richtig wach erkannt, was das eigentlich ist. Nämlich nicht einmal das, was er unmittelbar erlebt hat, ganz wach erlebt, sondern alles hat er so traumhaft mitbekommen. Er war eigentlich in diesem Erlebnisstrom irgendwo drinnen, ohne sich besonders absondern zu können davon, einmal nüchtern hinzuschauen, was ist das eigentlich, was ich da alles erlebe. Darum war er auch so fest in die Gruppe, in die Sippe eingebunden. Er hat sich gar nicht als Einzelner fühlen können. Er konnte sich nicht herausstellen, sagen, ich bin der Meier und das ist der Huber und wir sind zwei unterschiedliche. Das hat er eigentlich gar nicht wirklich empfunden, sondern er hat empfunden, er ist Teil der Sippe, da gehört er dazu und daraus die ganzen Dinge wie Blutrache, wenn einer des Stammes getötet wird, dann töte irgendeinen des anderen Stammes, ganz wurscht welchen, weil Blutrache, also dort ist es genauso. Es geht nicht darum, den einzelnen Schuldigen zu finden, das ist ganz unwichtig. Also wir haben schon etwas gewonnen dadurch, dass das Leben in uns zurückgegangen ist. Aber jetzt langsam muss sich der Prozess umkehren. Wir müssen das Wachbewusstsein behalten, nachdem wir es einmal erlernt haben, und das Leben wieder neu in Schwung bringen. Und zwar jetzt eben so in Schwung bringen, aber dass das wache Bewusstsein immer mehr dabei ist. Immer mehr dabei ist. Vielleicht noch eines. Wir haben gesagt, die Erlebnisse werden dem Ätherleib eingeprägt und werden dort zu Fähigkeiten. Also ich habe unheimlich viele Erlebnisse gehabt, um Schreiben zu lernen, und jetzt ist die Fähigkeit des Schreibenlernens da und die ganzen einzelnen Erlebnisse sind aber mehr oder minder vergessen. Ich kann sie zumindest nicht mehr sehr leicht in die Erinnerung heraufholen. Also das heißt, das, was heraufkommt, ist eigentlich im Regelfall sogar etwas anderes als das, was einmal hinuntergekommen ist. Es verwandelt sich also. Das Gedächtnis ist überhaupt alles andere als also irgend so ein geheimnisvoller Ort, wo sozusagen unsere Erlebnisse aufbewahrt, gespeichert werden. Jetzt wird man sagen, gespeichert, alles wird halt gespeichert. Das ist der riesige Unterschied aber zwischen dem menschlichen Gedächtnis und dem Speichern, dass eben ganz und gar nicht die Erlebnisse, so wie sie sind, einfach aufbewahrt werden. Sondern sie werden eigentlich total umgearbeitet. Sie werden eben verdaut da unten. Und sie sind eigentlich sozusagen nur so eine Art Humus, aus dem im Grunde etwas Neues herauswächst. Und daher ist es auch sehr schwer, ein wirklich getreues Gedächtnis sich zu erwerben. Und wenn man so die Menschen darauf prüft, man erlebt es ja oft, also bei Zeugenaussagen oder so, wenn man 5 Zeugen befragt, dann bekommt man 7 verschiedene Schilderungen, weil 2 haben sich dann noch einmal überlegt, es war doch anders. Und keines stimmt mit dem, wie es wirklich passiert ist. Oder nicht sehr genau, sondern es hat sich verändert. Es verändert sich. Also das Gedächtnis neigt eigentlich zunächst einmal immer sehr leicht dazu, zu einer Art Fantasterei auszuarten, weil einfach alles verdaut wird da unten. Wie geht denn das jetzt zu, dass man trotzdem zumindest dass dann einer gewissen energischen Erziehung ein halbwegs getreues Gedächtnis erzielt. Wie geht denn das zu, wenn da alles umgearbeitet wird? Naja, etwas Ähnliches geht zu wie bei einer Pflanze. Wenn sie wächst im einen Jahr, dann vertrocknet im Herbst und nur das Samenkorn irgendwo in der Erde liegt, im nächsten Jahr eine zwar neue Pflanze heraussprießt, aber sie doch von gleicher Art ist und in all ihren wesentlichen Teilen der ursprünglichen gleicht. Das ist nämlich auch in Wahrheit nicht wegen der genetischen Anlage, so wie wir es uns heute erzählen, sondern wegen der Ätherkräfte, die durchgehen. Das heißt, ein gut erzogener Ätherleib, der innerlich ganz harmonisch gesetzmäßig gebaut ist, wird immer wieder etwas hervorbringen können, was diesem inneren Bildungsgesetz entspricht. Das heißt, die eine Pflanze im einen Jahr bringt im nächsten Jahr eine völlig gleichartige wieder hervor. Weil die Ätherkräfte, die dieser Pflanze zugrunde liegen, ganz gesetzmäßig harmonisch auf sich abgestimmt sind und eine im Grunde sozusagen unverrückbare gesetzmäßige Verbindung eingegangen sind, etwas Einzigartiges. Dass die Pflanze oder überhaupt in der Natur das so gut funktioniert, heißt nur, dass der Ätherleib der Pflanze in seiner Art eigentlich weiterentwickelt ist als der Ätherleib des Menschen. Zumindest in Bezug auf das, was der Mensch an Kräften in diesen Ätherleib hineinlegt. Wenn wir etwas sehr Harmonisches hineinlegen in den Ätherleib, das heißt, wenn wir etwa unsere Erlebnisse sehr, sehr allseitig, ausgewogen, lebendig erfassen und im Erfassen, im Anschauen auch etwas von dem inneren, von der inneren Harmonie, von der inneren Gesetzmäßigkeit des Erlebnisses miterfassen, zumindest halb unbewusst miterfassen, etwa wenn ich eine Blume anschaue und erfasse das Bildungsgesetz, wie es etwa Goethe getan hat, und das in mein Gedächtnis versinken lasse, dann kann ich später auch so herausholen, dass es wirklich in der Erinnerung ein halbwegs getreues Abbild dessen ist, was ich einmal gesehen habe. Ansonsten wird es meistens Fantasterei sein. Dann werde ich oft nicht einmal wissen, ja, wie viele Blütenblätter waren denn da jetzt drauf? War das eine fünfstrahlige, war das eine sechsstrahlige? Ich weiß gar nicht mehr genau. Und es wird irgendwas Fantastisches rauskommen. Wenn das dann vielleicht aus der Erinnerung zeichne, wird irgendwas rauskommen, nur nicht wirklich die Pflanze, die ich gesehen habe. Wenn ich das aber erziehe, durch Übung immer wieder erziehe und mich korrigiere immer wieder und das öfter mache, kann ich das Gedächtnis zur Treue erziehen. Und dann wird das innere Bild dem äußeren, dem damaligen äußeren Bild einigermaßen entsprechen. Genau das hat ja Goethe in reichstem Maße gemacht, wie er seine Pflanzenstudien betrieben hat. Nicht nur, dass er dann irgendwann einmal zu seinem Erlebnis der Urpflanze gekommen ist, dem ist ja vorausgegangen, dass er sich einfach jahrelang mit den Pflanzen beschäftigt hat. Sie genau, bewusst, wach angeschaut hat, sie gezeichnet hat, in verschiedensten Wachstumsstadien gezeichnet hat, sich die Details bewusst gemacht hat, das in der Erinnerung wieder heraufgeholt hat, verglichen hat die neuen Eindrücke mit denen, die ihm im Gedächtnis geblieben sind. Etwa, wenn er da auf seine italienische Reise geht und dann jetzt vergleicht, wie ist die Vegetation in Italien, wie verändern sich die gleichen Pflanzen, die ich auch im Norden habe, im italienischen Klima. Aha, da wird es ganz anders, da verändert sich etwas. Das konnte er nur sehen, indem er genau im Bewusstsein hatte, wie das hier bei uns aussieht. Also Goethe hat gerade diese Art des Gedächtnisses sehr, sehr stark gepflegt. Er hat also gepflegt eine wache, gedankendurchdrungene sinnliche Beobachtung. Gedanken durchdrungen, aber ohne zu spekulieren über das, was er wahrnimmt. Also er hat nicht gleich gesagt, aha, ich sehe eine Pflanze und entwickle jetzt eine Theorie darüber, wie denn Pflanzen wachsen und warum. Hat ihn nicht interessiert. Er hat sie angeschaut und hat nur unterschieden und verglichen. Und das mit sehr wacher Urteilskraft. Er hat also das geübt, was man dann genannt hat, anschauende Urteilskraft. Anschauende Urteilskraft. Wach die Dinge anschauen und urteilen. Urteilen, wie schaut es im Vergleich zu einer anderen Pflanze etwa aus? Wie, in welchem Verhältnis stehen die einzelnen Teile der Pflanze zueinander und so weiter. Also auch nicht nur bloß verträumt hinschauen, das nützt nichts. Wenn ich nur so hinschauen, weiß ich, oh, ich habe irgendwo eine Pflanze gesehen, das wird nicht genügen. Sondern ich muss also ganz wach hinschauen, anschauende Urteilskraft. Das hat er gepflegt. Und das pflegt man eben am besten, wenn man sich jeder Spekulation enthält. Das ist genau das, was heute der Naturwissenschaft oft fehlt, dass viel zu wenig genau hingeschaut wird und viel zu früh spekuliert wird. Man geht also am liebsten sogar mit einem Messinstrument hin. Das heißt, das, was man dann wirklich wahrnimmt, sind ein paar Messdaten, ein paar abstrakte Daten und auf diese baut man jetzt spekulativ eine Theorie auf. Und das heißt, ich habe gar nicht die Dinge gesehen. Ja, es fällt mir dann sogar schwer, sie zu sehen. Also das ist fast erheiternd oder erschreckend, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, wie ich es oft erlebt habe bei den Waldorf-Seminaren mit den Lehrern, mit den Physikern, wenn ich ihnen die Farbenlehre erklärt habe oder gezeigt habe, gar nicht erklärt, weil man erklärt viel weniger, man zeigt viel mehr. Und sie tun sich unheimlich schwer, die Phänomene nur zu sehen, zu akzeptieren, was sie eigentlich sehen. Bevor sie wirklich genau hinschauen, kommt schon die Theorie, die sie auf der Universität halt gelernt haben über die Farben. Und die ist einmal, die steht sozusagen außer Frage, das ist die Wahrheit. Und was ich sehe, ja, da ist irgend so ein Schatten oder was, aber es fällt ihnen schwer, es wirklich bewusst zu erfassen. Überhaupt dann, wenn es mit der Theorie, die sie erlernt haben, nicht so ganz zusammenstimmt oder irgendwie nicht passt, dann vertraut man so viel lieber der Theorie, dem abstrakten Gedanken, als dem, was man sieht. Das hatte aber eben Goethe, diese Fähigkeit, diese Feinheiten sinnlich zu erfassen, die hatte er sehr stark. Goethe war ja also ein ganz typischer Augenmensch. Hat unheimlich sprechende Augen gehabt, wie wir alle geschildert haben, die ihn gekannt haben. Sehr ausdrucksvolle Augen, die auch, ich glaube, ich habe es am Donnerstag auch kurz einmal erwähnt, ganz merkwürdig auch ausgesehen haben, dunkelbraune Augen mit einem blauen Rand. Also was sehr selten vorkommt. Also so ein bisschen ein kleiner blauer Rand hatten diese dunkelbraunen Augen. Also waches Schauen, anschauende Urteilskraft. Und dann hat er ihn weiter gepflegt, das immer in der Erinnerung wieder sich diese Bilder heraufzuholen. Sie immer wieder sich zu vergegenwärtigen, sozusagen im Inneren das, was ich gesehen habe, immer wieder durchzugehen, nachzuerleben. Dadurch erziehe ich eigentlich sozusagen die Seele, gerade wenn ich jetzt die Pflanzenwelt betrachte, wozu erziehe ich sie eigentlich? Ich erziehe sie dazu, dass ich sozusagen in meiner Seele die Pflanze noch einmal wachsen lassen kann. Dass das, was in der Natur draußen passiert, dass ich das eigentlich in der Seele völlig nachvollziehen kann. Ich kann sozusagen die Pflanze als seelisches Bild in mir wachsen lassen.
Zum Beispiel, wenn man eine Fotografie und das vergleicht mit einer Zeichnung immer,
ja,
wenn auch unvollkommen, aber selbst gemacht hat, ist das
richtig.
Ein großer
Unterschied. Ist ein großer Unterschied, richtig. Richtig.
Auch wenn die Fotografie ganz toll ist und die Zeichnung ein bisschen armselig.
Richtig.
Man weiß, man erinnert sich trotzdem.
Richtig. Ja, man ist in dem Bildungsprozess nämlich drinnen. Die Fotografie ist was Fertiges. Da lebt also dieser Entstehungsprozess nicht drin, auch nicht im Film, da was scheinbar ist. Man kennt, na, bleiben wir bei den Pflanzen. Sieht man die Pflanzen in der Natur draußen eigentlich wirklich wachsen? Na, eigentlich nicht. Man sieht die Pflanze heute, man sieht sie morgen, dass sie ein bisschen größer ist, aber man wird kaum sehen, also wie die Pflanze aus dem Samenkorn so kontinuierlich herauswächst bis zur fertigen Blüte. Das geht gar nicht. Wir würden es gar nicht, die Bewegung, die da ist, gar nicht erfassen können. Dazu ist unser Zeithorizont zu eng. Selbst wenn wir ununterbrochen davor stehen würden und nicht einschlafen würden dabei, was schon schwierig ist, weil die Pflanze ist ja meistens nicht in einem Tag heraus, sondern es dauert ein bisschen länger. Im seelischen Bild kann ich das aber sehr wohl. Da kann ich das sozusagen abkürzen, diesen Prozess. Ich kann also etwas sehen, was ich eigentlich mit Sinnen so nicht sehe. Und mit den Sinnen habe ich eigentlich auch immer nur so einzelne Bilder zunächst. Aber im inneren Bild kann ich das nachvollziehen. Ich kann sie wirklich wachsen lassen in mir. Und wenn ich die Zeichnung mache, ist das ja eigentlich ein Hilfsmittel dazu, um zu einem Erlebnis zu kommen. Und dieses in der Seele die Pflanze wachsen lassen, das kann man eben auch die Filmaufnahme nicht ersetzen. Ich weiß, es gibt ja so tolle Filmaufnahmen im Zeitraffer, wo man dann sieht, wie die Pflanze wirklich aus dem Samenkorn herausschießt und naja, jetzt kann ich es doch wirklich mit den Sinnen sehen. Nichts sehe in Wahrheit. Das ist eine Täuschung. Es sind wieder nur einzelne starre Bilder, die ich sehe. Nur die Illusion, es wäre eine Bewegung. Und für das, was wir wieder unterbewusst dabei miterleben, ist das also viel, viel störender für die Fähigkeit, das eigene seelische Bild zu entwickeln, wenn ich den Film sehe. Das regt mich nicht an. Ich werde aus der Seele nicht leichter die Pflanze sozusagen wachsen lassen können, wenn ich mir es 100 Mal im Zeitraffer angeschaut habe. Im Gegenteil, dann verderbe ich mir diese Fähigkeit mit Sicherheit gründlich. Da komme ich also viel, viel weiter weg in Wahrheit. Also das geht nur, indem man sich jahrelang übt in der aufmerksamen Betrachtung, in der Erinnerung des Gesehenen. Vielleicht zeichne ich es aus der Erinnerung, so vergleiche das wieder mit dem äußeren Bild so lang, bis das immer näher zusammenstimmt. Dann komme ich so weit, dass ich sie wirklich in mir wachsen lassen kann, die Pflanze. Und dann, wenn ich das intensiv genug gemacht habe, dann komme ich auch zu dem Erlebnis, das eben Goethe mit seiner Urpflanze hatte. Die Urpflanze ist etwas, was ich überhaupt sinnlich schon nicht mehr erleben kann, was aber als Bildungsgesetz, das heißt als ätherische Bildekraft, gestaltend hinter allen äußeren Pflanzen wirkt. Das beginne ich dann nämlich zu sehen. Weil genau diese Kräfte habe ich ja tätig jetzt. Indem ich also zuerst diese sinnlichen Bilder dem Gedächtnis, also dem Ätherleib eingeprägt habe, sie immer wieder heraufgeholt habe, verfeinert habe, wieder versinken habe lassen, heraufgeholt habe, jetzt habe ich eigentlich im Ätherleib drinnen genau dieselben Kräfte, die draußen in der Natur die Pflanze bilden. Die sind da drinnen. Und wenn ich die in ihrer reinen Form jetzt erleben kann, dann erlebe ich die Urpflanze. Dann erlebe ich die Kräfte, die die Pflanze bauen. Das heißt, es treten jetzt immer mehr eigentlich die einzelnen äußeren Sinneseindrücke zurück und das eigentliche Bildungsprinzip tritt hervor. Das eigentlich gestaltende Gesetz, das ist die Urpflanze. Und das erlebe ich aber nur, indem ich immer wieder diesen Durchgang durchs Gedächtnis mache. Hinausschauen sinnlich in die Natur, dem Gedächtnis einverleiben, es heraufholen möglichst exakt. Im göttlichen Sinn kann man das nennen durch exakte sinnliche Fantasie. Ja, weil das Gedächtnis, haben wir gesagt, ist immer eigentlich ein bisschen ein Fantast, aber exakte sinnliche Fantasie, möglichst exakt. Also die Bildekräfte, die ich heraufhole, so präzise, so gesetzmäßig geordnet machen, wie es in der Natur bei den Pflanzen ganz von selbst der Fall ist. So dass die Pflanze im nächsten Frühjahr wieder sehr ähnlich der schaut, im vorigen Jahr da war, nicht plötzlich ganz fantastisch was anderes wird. So im Laufe über viele Jahre verändert sich es dann schon, aber es ist also die Kontinuität da. Und dazu müssen wir unser Gedächtnis auch erziehen.
Bin ich dann bei der anderen Grenze, also beim reinen Denken?
Dann bin ich, ja, richtig, dann bin ich bei der Grenze des reinen Denkens angelangt. Ganz genau.
Dann brauche ich keine Wahrnehmung mehr.
Wenn ich das einmal habe, wenn ich also bei dem Wahrnehmen der Urpflanze etwa bin, dann beginne ich wahrzunehmen eigentlich die Gedanken, die auch in der Welt draußen leben. Und das heißt, dann brauche ich ab dem Moment im Grunde die äußere Sinneswahrnehmung nicht, sondern ich bin jetzt zu einer geistigen Wahrnehmung übergetreten. Zu einer ersten Stufe auf jeden Fall. Ganz genau das ist es. Da komme ich an das reine Denken heran. Das reine Denken, das aber dann eigentlich auch ein Wahrnehmen wird, aber jetzt ein geistiges Wahrnehmen. Weil Das Denken ist ja jetzt dann nicht mehr so, dass ich willkürlich irgendetwas spekuliere, eine Theorie aufbaue und dann teste, ob die Theorie stimmt oder nicht stimmt, sondern ich sehe den gesetzmäßigen Zusammenhang. Ich sehe ihn im inneren Bild, nicht im äußeren, sondern ich sehe ihn im inneren Bild. Das heißt, ich komme dorthin, wo man die geistigen, zumindest die ätherischen Urbilder der äußeren Welt erlebt. Ich komme dorthin, was Platon noch gekannt hat als die Ideenschau. Weil die platonische Philosophie beruht darauf, dass Platon sagt, die Erkenntnis beruht eigentlich darauf, dass ich die ewigen Ideen, die dem äußeren Dasein zugrunde liegen, dass ich die schaue, dass ich die sehe, dass ich die erlebe. Bei Platon war das noch der letzte Rest im Grunde des alten Hellsehens. Es ist, hat nur mehr verglichen mit dem, was früher war, eine sehr blasse Gestalt. Gesehen haben dunkelbraune Augen mit einem blauen Rand. Also was ist das, den Eindruck, dass er eigentlich diese Ideen entwirft und konstruiert, wie dann kurz danach Aristoteles. Aristoteles mit seiner Logik sagt sehr deutlich, ja, ich baue diese Gedankengänge nach den Gesetzen der Logik und schaue, wie das mit der Welt zusammenstimmt. Platon sagt ja eigentlich, ich sehe diese Ideen, ich erlebe diese Ideen. Und etwas Ähnliches auf neue Art hat auch Goethe in seiner Urpflanze erlebt. Er sagt es ja ganz deutlich in dem Gespräch, ich glaube, Sie kennen das im Gespräch mit Schiller, wie Sie damals in Jena waren, da war es eine Naturforscherversammlung und da haben Sie auch einem Biologen zugehört, einem Botaniker eigentlich, und sind nachher zusammengetroffen miteinander und waren beide sehr unbefriedigt über diese abstrakte Art, wie da gesprochen wurde über die Pflanzen. Und dann hat Goethe im Schiller seine Urpflanze beschrieben und geschildert. Und Schiller darauf, naja, das ist eine sehr hochinteressante Idee, die sie da entwickelt haben, die ich viel besser finde, als die wir hier gehört haben. Und Goethe darauf eigentlich ganz entrüstet, ja, das kann mir sehr lieb sein, dass ich Ideen habe, ohne es zu wissen und sie noch dazu mit Augen sehe. Weil er eigentlich diese Urpflanze als etwas absolut Wahrgenommenes erlebt hat. Nur es ist eben nicht sinnlich Wahrgenommenes, sondern es ist etwas, was sich zu einem sinnlichen Anschauen entzündet hat, aber ein übersinnliches Erlebnis ist. Also eine Ideenwahrnehmung, wenn man so will. Also irgendwo haben beide recht, Schiller und Goethe haben beide recht. Nur es ist eben nicht eine ausgedachte, eine abstrakte Idee, sondern die Wahrnehmung einer Idee, die wirklich in der Welt vorhanden ist. Das heißt also, wenn wir so, wie wir das jetzt bisher beschrieben haben, die Gedächtniskraft beginnt zu schulen, zu vertiefen, also zuerst anschauende Urteilskraft übt wie Goethe, dann exakte sinnliche Fantasie, also in der Erinnerung möglichst getreu das wieder heraufholt, immer wieder heraufholt, in wiederholten Maßen, das immer wieder macht, korrigiert, wieder heraufholt, so lange, bis etwa die Urpflanze durchzuleuchten beginnt, dann komme ich auf neue Art wieder zu einer Art platonischen Ideenschau. Nicht eben jetzt als Rest eines alten Hellsehens, sondern als Beginn eines neuen Sehens, eines neuen Geistbewusstseins. Eines von mir aus, wenn Sie wollen, zuerst Helldenkens. Es ist noch nicht ein Hellsehen im großen Stile, aber einmal eine Art Helldenken, eine neue Ideenwahrnehmung. Und das Ganze durch die Schulung der Erinnerungskraft. Jetzt denken wir zurück, wie hat Platon eigentlich diese Ideenschau begründet? Platon hat gesagt, ja, wieso können wir diese ewigen Ideen, die dem Sinnlichen zugrunde liegen und die eigentliche Wirklichkeit für ihn sind, wieso können wir die eigentlich sehen? Wieso können wir sie erleben? Wir können sie deswegen erleben oder dann erleben, wenn wir uns zurückerinnern an unser Dasein, das der Geburt vorangegangen ist. An unser Dasein, wo wir noch im Geistigen waren und wo wir mit diesen geistigen Urbildern der physischen Welt eigentlich vereinigt waren. Dort haben wir sie unmittelbar gesehen und erlebt. Und wenn der Mensch hier im Erdenleben so weit kommt, dass er sich zurückerinnern kann, nicht nur bis zur Geburt, sondern weiter bis ins vorgeburtliche Dasein, dann kommt er zur Ideenschau. Dann kommt er zum Geistigen, das dem Physischen zugrunde liegt. Das heißt, eine gesteigerte Erinnerungsfähigkeit, die sogar übers physische Erdenleben weiter zurückreicht. Und genau das passiert auf diesem Wege. Wir schulen eigentlich unser Gedächtnis so, dass es nicht nur allmählich bis in frühere Jugendzeit zurückreicht. Das geht nämlich auf den Weg, kommt es dann auch fast unvermeidlich, dass wir uns viel besser an frühere Erlebnisse, auch in sehr jungen Jahren, an die man sich sonst sehr schwer erinnert, dass das heraufkommt. Es geht sogar weiter, noch bis ins vorgeburtliche Dasein. Und tatsächlich, die Ideenwahrnehmung beruht darauf, dass wir das sehen können, was im Vorgeburtlichen da war. Dort können wir sozusagen die Ideen im Grunde schauen. Und wenn wir das machen, wenn wir also zu dieser sozusagen neuen platonischen Ideenschau kommen, also nicht mehr kleben bleiben bloß an der Logik des Aristoteles, die eigentlich nur fürs äußere Dasein nützlich ist, weiterkommen zur platonischen Ideenschau, dann kommen wir zu einer wirklichen Spiritualisierung der Intelligenz. Wir kommen also zu einem reinen Denken, das ein Wahrnehmen bereits des Geistigen ist, ein erstes Wahrnehmen des Geistigen. Nicht ein darüber nachdenken, wie könnte das Geistige sein, wie könnte man es vorstellen, das ist spekulative Metaphysik. Das hat man im Mittelalter in großartigster Weise betrieben. Man hat also aufgrund der überlieferten Schriften und so weiter versucht, sich logische Gedanken darüber zu machen, wie es in der geistigen Welt eigentlich aussieht. Ohne sie zu sehen. Also man hat sozusagen wie der Blinde über die Farben geredet. Aber mit einer ungeheuren Präzision. Also das muss man dazu sagen. Aber ohne, dass man wirklich einen Einblick hatte. Man hatte nur also die Offenbarung, die überliefert war, und dazu das ganz streng exakte logische Denken. In der Scholastik etwa ungeheuer ausgefeilt war. Aber ohne, dass man es wirklich gesehen hat. Und das ist etwas, was also für die allernächste Zukunft, ja sprich eigentlich schon für die Gegenwart wichtig ist, dass ein Ansatz wenigstens dieser neuen Ideenschau kommt. Auch für uns im Anthroposophischen. Es wird nicht ewig weitergehen, dass wir einfach jetzt die Zyklen Steiners lesen und sozusagen mit dem logischen, aristotelischen Verstand darüber spekulieren, na, was hat Steiner damit gemeint. Wie kann man sich das vorstellen, was er da beschreibt. Sondern es wird also beginnen müssen, im inneren Erleben, im Denken zunächst, im reinen Denken eine wirkliche Wahrnehmung des Geistigen. Das ist es, was gerade Michael von uns fordert. Michael ist der von uns die wirkliche Spiritualisierung der Intelligenz fordert. Also das heißt wirkliches geistiges Erlebnis im Denken. Ich meine, wir haben natürlich auch im abstrakten Denken ein gewisses geistiges Erlebnis, nämlich die Tätigkeit unserer eigenen Individualität, die geistige Tätigkeit unserer eigenen Individualität. Das spüren wir schon. Also auch wenn wir abstrakt denken, spüren wir immerhin, ich bin's, der denkt. Und irgendwie ahnen wir dann doch, ich bin ein geistiges Wesen, das das tut. Aber das ist doch ein sehr enger Horizont. Es geht also darum, diesen Horizont zu erweitern. Das fordert Michael von uns. Spiritualisierung der Intelligenz. Und dazu ist ein wichtiger Weg eben diese Pflege, diese bewusste, intensive Pflege des Gedächtnisses. Das führt eben dorthin, dass wir uns nicht nur eben an das erinnern können, was wir hier auf Erden erlebt haben, sondern bis in die geistige Welt hineinkommen, in der wir vor der Geburt waren. Dass wir bis dorthin hineinkommen. Das heißt, dass unser Gedächtnis zu etwas wird, wo nicht nur das, was wir sinnlich einmal erlebt haben, jetzt als seelisches Bild seine Auferstehung erlebt, sondern wo das Geistige im Seelischen als Bild seine Auferstehung erlebt. Und das ist etwas, was sehr, sehr stark mit dem Michael-Gedanken verbunden ist. Nicht wahr? Ostern, das auf der anderen Seite vis-à-vis liegt dem Michaelsfest. Nicht wahr? Das ist der Gegenpol dazu eigentlich, das Osterfest, da geht es um die Auferstehung im Leiblichen, die Auferstehung des Leibes. Jetzt geht es darum, dass das Geistige wieder aufersteht im seelischen Erleben. Das fordert Michael vor allem von uns. Das haben wir lange Zeit verloren gehabt. Wir haben das Geistige also maximal als abgestorbener Schatten, aber nicht mehr lebendig drinnen. Es muss also in lebendiger Form, wieder etwa im Erlebnis der Urpflanze oder sonst etwas, auferstehen. Weil das, was wir hier für die Pflanzenwelt einmal an Goethes Beispiel beschrieben haben, so kann man die ganze Natur betrachten, nicht nur die Pflanzen, alles, so kann man die Gebirgsbildung betrachten, so kann man die Tierwelt betrachten, so kann man das Wettergeschehen betrachten, alles kann man so betrachten. Und man kann noch mehr, man kann vor allem das menschliche Leben so betrachten. Man kann etwa die eigene Biografie, das eigene Leben so betrachten. So betrachten, dass einmal das Urbild des eigenen Lebens auftaucht. Das heißt, das, was gesetzmäßig eigentlich meinem ganzen Schicksalsverlauf zugrunde liegt. Dann beginne ich überhaupt erst etwas zu ahnen, was meine Individualität wirklich ist. Was wir so heute im Oberbewusstsein von uns wissen, das ist eigentlich sehr wenig und meistens ist gerade das Falsche. Wir bilden uns da meistens sehr viel mehr ein, was wir in Wahrheit nicht sind. Entweder halten wir uns für zu großartig oder andere halten sich auch wieder immer für zu klein und schlecht und weiß Gott was. Das ist auch verkehrt. Also wir sind da meistens in sehr viel Illusionen befangen. Und mit wie viel ist unser Kopf angestopft mit Dingen, die gar nichts mit uns zu tun haben. Ich meine, was wir alles in der Zeitung lesen oder sonst herum hören, und aber so annehmen dann, als wäre es unseres. Ja, wir sind halt so stolz immer auf unsere Meinung. In Wahrheit ist das alles was, was wir übernommen haben von irgendwo. Und merken es gar nicht. Also das sind wir alles nicht. Aber wenn man so beginnt, das eigene Leben, und zwar das eigene Leben im sozialen Umgang auch mit den anderen Menschen, also was ich mit anderen Menschen erlebt habe, wenn ich das in der Erinnerung heraufhole und versuche, möglichst getreu, bis in die Einzelheiten getreu heraufzuholen, ohne immer viel jetzt spekulativ darüber zu denken, sondern nur versuchen, das präzise heraufzuholen. So immer wieder zurückschaue, auch zwischendurch einmal auf die eigene Biografie, dann beginnt genauso das Urbild der eigenen Individualität aufzuleuchten, wie bei der Betrachtung der Pflanzenwelt die Urpflanze aufzuleuchten beginnt. Im Übrigen, dass man so das Leben betrachten soll, ist eigentlich schon eine alte Sache. Das hat der Buddha schon gesagt. In seinem achtgliedrigen Pfad gibt er das schon an. Da ist die siebente Stufe, das rechte Gedächtnis zu pflegen. Das heißt, immer wieder die rechte Rückschau auf das eigene Leben, bis daraus eben ein Bild der eigenen Individualität herausleuchtet. In letzter Konsequenz geht es dann so weit, dass eben der Blick, eben gerade wenn dieses Urbild aufleuchtet, sind wir schon mit der Erinnerung nicht mehr bis zur Geburt nur gegangen, sondern schon weiter ins Vorgeburtliche zurück, zumindest. Und vielleicht sogar irgendwann einmal gelingt es uns weiter in eine frühere Inkarnation zurückzublicken. Es hat natürlich noch Zeit, ja. Es hat natürlich Zeit, obwohl es immer wieder bei einzelnen Menschen so oft blitzartig einmal hervorkommt. Nicht, weil es ist ja nicht so, dass man jetzt glauben muss, na, das geht gleich so hundertprozentig und man hat so den vollen Überblick, so jetzt sehe ich alles, was da war. Sondern es sind zuerst einmal einzelne Blitze, die auftauchen. Also wenn man sich so geübt hat in dem, oder eben bei einzelnen Menschen kommt es auch aus einer gewissen Naturanlage heraus, dann blitzen einzelne Bilder hervor, mit denen man dann meistens nichts anzufangen weiß. Es ist nur so, dass das kann sein, manchmal in den Träumen, dass es heraufkommt, kann aber durchaus auch bei wachem Tagesbewusstsein sein, dass bestimmte Bilder immer wieder kommen, in regelmäßigen Abständen immer wieder auftauchen. Man weiß eigentlich gar, irgendwie es hat was mit mir zu tun, aber es ist in einer ganz anderen Umgebung. Es ist anders als die normalen Traumbilder, was soll das? Und das ist so hartnäckig taucht es immer wieder auf. Das ist meistens als ein Zeichen, dass es irgendeine Momentaufnahme von irgendeinem Erlebnis aus einem früheren Leben ist. Das kann durchaus kommen. Aber eben anfangen kann man etwas damit eben nur, wenn man das wirklich konsequent schult. Konsequent schult, bis man dahin kommt, dass einmal eine gewisse Kontinuität im Erleben da ist, dass man eine gewisse Überschau bekommt. Weil sonst kann man gar nichts darüber sagen. Weil das ist ein einzelnes Bild, sagt überhaupt nichts. Wenn man nicht also so einen gewissen Entwicklungsprozess sehen kann, mitsehen kann, also eben das Urbild der eigenen Individualität, wird man nichts anfangen können damit. Das Interessante ist nämlich, dass dieses Auftauchen zumindest einzelner Bilder aus frühen Inkarnationen, das wird ganz von selbst kommen. Aber dass es wirklich zu einem kontinuierlichen Strom wird, zu einem Überblick, den man gewinnt, das geht nur durch die bewusste Schulung. Sonst wird man so einzelne Blitze haben und die werden dann mehr verwirren und mehr irritieren, weil sie irgendwo so als fixe Idee fast durchs Leben immer wieder durchgeistern, immer wieder sich aufdrängen und man denkt, was soll das? Was soll das immer wieder, das Bild? Also das muss man dann bewusst schulen. Also der Rückblick auf die eigene Biografie im sozialen Zusammenhang, wie man sie erlebt hat, das ist wichtig. Also man kann nicht nur schauen, was ich in meinen Kammern erlebt habe, sondern was ich eben mit anderen Menschen erlebt habe. Und wenn man es nur groß genug macht und intensiv genug macht, dann wird uns nicht nur langsam unser eigenes, individuelles Urbild entgegenleuchten. Es wird auch etwas mehr deutlich werden von dem geistigen Urbild der Mitmenschen, die, mit denen wir zusammengetroffen haben, mit denen wir eine schicksalsmäßige Verbindung haben. Und es wird ihn schließlich in letzter Konsequenz, früher oder später, das Urbild des Menschlichen überhaupt uns entgegenleuchten. Das Urbild des Menschlichen überhaupt. Und was ist das? Das ist der Christus, der eigentlich durchleuchtet. Nicht, weil es heißt es so schön, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Und dieses Erlebnis taucht dann auch immer mehr auf. Es ist also ein Erlebnis des ätherischen Christus dann, von dem ja Rudolf Steiner gesagt hat, dass er schon, dass das schon im 20. Jahrhundert beginnt, die Schau des ätherischen Christus, und von da ab immer stärker werden wird oder werden sollte, wenn sich die Menschen nicht verschließen. Und auch diese Schau des ätherischen Christus wird gestärkt durch die rechte Pflege der Gedächtniskraft. Der Christus selber weist darauf hin, wenn Sie denken an die Worte des Christus beim letzten Abendmahl, wie es im Lukas-Evangelium überliefert ist, das einzige, wo es in der Art drinnen steht. Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Also bis dorthin geht das. Also, die rechte Pflege des Gedächtnisses ist eine durchaus michaelische Aufgabe, die uns hin zum Christus führt. Das möchte ich Ihnen heute als Gedanken, als Anregung mitgeben, weil gerade diese Übung des Gedächtnisses in der verschiedensten Form, das ist etwas, was man wirklich jetzt und hier pflegen kann. Also da braucht man jetzt nicht groß Schulungsweg sprechen und sonst was, sondern das ist einmal so eine eigentlich verhältnismäßig kleine Sache, aber die in ihrer Konsequenz sehr viel hervorbringen kann. Wenn man sich daran schult, einfach schult dadurch, dass man sagt, ich schaue wacher in die Welt heraus, versuche wacher das tägliche Geschehen mitzuerleben, vor allem die Sinneswelt wach zu erfassen und versucht es dann möglichst getreu mit exakter sinnlicher Fantasie hervorzuholen, bis allmählich irgendwann einmal die geistigen Urbilder des Geschehens hervorsteigen. Bis ich dann sogar so weit komme, vielleicht einmal irgendwann in einer nächsten Inkarnation den ätherischen Christus zu schauen. Das sind also ganz kleine, unspektakuläre Sachen, die jeder üben und pflegen kann. Da gehört gar nicht so viel dazu. Und das führt uns schon weiter. Und ist also etwas ganz, eine ganz michaelische Forderung im Sinne unserer Zeit. Also gerade diese Spiritualisierung der Intelligenz, platonische Ideenwahrnehmung sozusagen wieder zu bekommen, davon sagt ja auch Rudolf Steiner, dass das die Aufgabe der Anthroposophen um die Wende des 20. zum 21. Jahrhundert sein wird. Dann sagt er, werden zu den Aristotelikern, also das heißt, die Geisteswissenschaft einmal mit dem logischen Verstand studieren, dann müssen die Platoniker dazukommen. Das heißt, die bereits den Ansatz einer Ideenschau haben. Naja, da stehen wir jetzt. Also das drängt sozusagen. Wir werden uns in den nächsten Vortagen noch ein bisschen weiter mit dem Michael-Impuls von anderer Seite her beschäftigen. Danke.